ein Bild mit Wellen und Strand und darunter der Text, bin am Meer. Was löst das bei euch aus? Ich spüre den Wind, die warme Sonne auf der Haut, das höre das Möwengeschrei, das Wellenrauschen, Kinderlachen in der Ferne. Ein warmer Sommertag am Strand, Wind und Sonne streicheln die Haut. Es ist warm, es ist gemütlich, nichts fehlt, es gibt keine Angst, keine Gedanken. Gerade jetzt, heute, tut doch so eine Vorstellung gut, oder? Und so ähnlich ging mir das mit dem Bibeltext. Also, wie gesagt, wenn ich so eine Textnachricht höre oder was der Micha vorhin sagt, dann kriege ich eine unheimliche Sehnsucht nach mehr. Und der Bibeltext, den ich heute mit euch besprechen möchte, der drückt für mich sowas auch aus. Allerdings nicht mit Doppel-E, sondern dann mit H. Psalm 16. Ich lese mal die Verse 5 bis 11 aus der Hoffnung für alle, weil die moderne Übersetzung in diesem Fall sehr schön ist. Du, Herr, bist alles, was ich habe. Du gabst mir, was ich zum Leben brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Ich darf ein wunderbares Erbe von dir empfangen. Ja, was du mir zuteilst, gefällt mir. Ich preise den Herrn, denn er gibt mir guten Rat. Selbst nachts erinnert mich mein Gewissen an das, was er sagt. Ich sehe immer auf den Herrn. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Alles in mir bricht in Jubel aus. Bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit. Denn du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen und mich nicht der Verwesung preisgeben. Ich gehöre ja zu dir. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Diese Sehnsucht nach mehr mit H, die steckt wohl in jedem Menschen. Bloß die meisten geben dieser Sehnsucht nicht nach. Andere versuchen das durch Action irgendwie zu erreichen. Doch wir dürfen mehr erwarten vom Leben und vom Tod. Wie kommen wir dahin? Wie kommen wir ans Ziel? Ein paar Punkte aus diesem Psalm möchte ich jetzt herausgreifen. Da ist erstmal wichtig der richtige Kurs. Vers 11. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Am Strand, an einem schönen Sommertag, ist es ganz einfach. Da kann man links langlaufen und rechts langlaufen. Auf offener See sieht das schon anders aus. Heute mit den modernen Mitteln, GPS und so, ist das selbst bei schlechtem Wetter kein Problem, auf dem offenen Meer zu navigieren. Aber früher war das eine richtige Wissenschaft, den richtigen Kurs zu bestimmen. Kennt vielleicht aus dem Museum so Sextanten und so, wo man dann den Kurs nach den Sternen bestimmte. Und es klappte nicht immer. 1492 zum Beispiel landete ein Haufen Seefahrer unter Führung von Christopher Columbus auf einer Insel in den Bahamas und dachte, sie haben den transatlantischen Weg nach Indien gefunden. Die Bezeichnung Indianer für die Ureinwohner Amerikas zeugt noch heute von diesem Irrtum. Vers 8, ich sehe immer auf den Herrn. Und dies ist für uns im Leben ganz besonders wichtig, damit wir immer die richtige Peilung haben, so wie ein Leuchtturm dem Seefahrer den Weg in den sicheren Hafen zeigt, so zeigt Gott uns unseren Weg. Und er gebraucht unsere Sehnsucht, wenn wir ihn vor Augen haben und uns von ihm den richtigen Weg zeigen lassen. Ein Beispiel dazu aus der Bibel, Beispiel Paulus, der hatte schon auf dem Herzen von diesem Jesus, dem er begegnet war, von dem er wusste, dass es der Sohn Gottes ist, weiterzuerzählen. Und er hatte sich Großes vorgenommen. Er wollte die ganzen großen Städte in Kleinasien bekehren. Aber es gelang ihm nicht, weil, so steht es in Apostelgeschichte 16, Vers 6, ihm vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Immer wieder änderte Paulus seine Route, doch der Geist Jesu ließ es nicht zu. Vers 7. Nach einem Zickzackkurs durch Kleinasien stand er dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes am Meer und hörte dort Gottes Stimme und setzte über nach Mazedonien. Das war der Beginn der Missionierung Europas. Also Gott hatte noch viel Größeres vor, als es die Sehnsucht von Paulus schon sich ausgemalt hatte. Und das passiert durch die Jahrtausende, jetzt schon 2000 Jahre lang, immer wieder. Ich kann da aus meiner Familiengeschichte schöpfen, die bei meinen Vorfahren eng mit den Herrnhutern verbunden waren. Die stammen ursprünglich aus Böhmen, wo sie auch aus der Sehnsucht nach mehr mit H sich mit der Staatskirche angelegt hatten und flüchten mussten. Und sie fanden schließlich in Herrnhut auf dem Gut des Grafen Zinzendorf eine neue Heimat. Der Beginn der Herrnhuter Brüdergemeine vor 300 Jahren. Und die Sehnsucht trieb sie weiter, nämlich dorthin, buchstäblich aufs Meer und dorthin, wo sie gehört hatten, dass Menschen auf das Evangelium warten, noch nichts von Jesus wissen. Und das war keine Kreuzfahrt mit der AIDA, sondern das war ein Aufbruch ins Ungewisse, immer mit der Realität vor Augen, Schiffbruch zu erleiden und das Ziel nicht zu erreichen, beziehungsweise das Ufer nicht. Denn sie waren gewiss, in ihren Abschieden, das waren immer Abschiede für immer, sie waren aber gewiss, dass sie auf jeden Fall das Ziel erreichen. Entweder bei den Menschen, die dort auf sie warten, oder direkt zu Gott. Und von diesem Vertrauen getragen, haben sie das Evangelium von Grönland über Afrika bis Tibet in alle Welt getragen. Und sie konnten sich dabei in die Sicherheit Gottes bergen. Damit bin ich beim zweiten Punkt, Sicherheit. Denn diese Sicherheit strömt der ganze Psalm 16 aus. In Vers 9 spricht der Psalmdichter dies aus. Bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit. Man spürt so richtig die Erleichterung, die David hat, und er hat diesen Psalm gedichtet, wenn man weiß, wie es David gegangen ist, dass er von Saul verfolgt wurde bis in die Wüste, in die letzten Winkel mit all ihren Gefahren und Herausforderungen. Sicherheit spielt ja hierzulande eine ganz große Rolle. Dafür sind wir Deutschen ja berühmt. Ich denke dabei nicht nur allein an Versicherung, gegen was man sich nicht alles versichern lassen kann. Eine Kreuzfahrtfirma wirbt jetzt mit einer Corona-Versicherung. Gut versichert, gut ist der Slogan einer anderen Versicherung. Ja, aber was ist denn gut? Ist denn wirklich alles gut? Es gibt nicht für alles eine Versicherung im Leben und schon gar nicht gegen den Tod. Andererseits ist unser Leben doch viel sicherer geworden, vermeintlich. Mit so einem Smartphone in der Tasche kann einem doch gar nichts passieren. Es zeigt einem den richtigen Weg, zeigt einem das Wetter und alles. Ja, und dann steht man doch plötzlich und unerwartet im Stau oder im Regen, obwohl den ganzen Tag die Sonne scheinen sollte. Und dann ist da noch die viel zitierte Regelungswut in unserem Lande. Als Angestellter im öffentlichen Dienst kann ich da ein Lied von singen. Damit meine ich nicht nur die viel zitierten europäischen Vorschriften wie die Verordnung Nummer 1677/88/EWG zur Festsetzung der Qualitätsnormen für Gurken, die aber bereits 2009 außer Kraft trat und die bis ins Detail die Krümmung und die Größe der Gurken regelte, die auf den Markt gebracht werden durfte. Nebenbei, viele Großhändler richten sich noch immer nach dieser Norm und das zeigt eigentlich, wie wir Menschen doch Normen auch brauchen. Unser ganzes Leben ist mittlerweile so von Gesetzen und Verordnungen geprägt, dass man mit Schritt und Tritt eigentlich nur dagegen verstoßen kann und gar nicht mehr selber nachdenken muss. Mir fällt das immer im Aufsland auf, dass da nicht vor jeder Kurve immer ein Schild steht, sondern dass man da selber aufpassen muss und nicht so wie in Deutschland alles wirklich geregelt ist. Und manchmal widersprechen sich, das merke ich auch in der Verwaltung, jeden Tag die Vorschriften auch allein aufgrund ihrer Fülle. Im Umkehrschluss, weil die Menschen das gewohnt sind, meinen viele auch, dass der christliche Glaube so eine Ansammlung von Normen, Vorschriften meistens verboten ist. Das stimmt zwar zum Teil, denn die stehen auch in der Bibel, aber eben unser Text, der Psalm 16 auch. Und dieser Psalm 16 ist ein gutes Beispiel dafür, worum es in der Bibel geht, nämlich wie wir ein gutes Leben führen können, das nicht mit dem Tod zu Ende ist, sondern dann noch weitergeht. Aus dem Grund, weil Gott uns so sehr liebt, dass wir ihm nicht egal sind. Vers 5 und 6. Du, Herr, bist alles, was ich habe. Du gibst mir, was ich zum Leben brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Ich darf ein wunderbares Erbe von dir empfangen. Ja, was du mir zuteilst, gefällt mir. Was braucht man mehr, um sich sicher zu fühlen? Dass der Schöpfer dieser Welt, der vor der Zeit da war und nach der Zeit da sein wird, der groß und mächtig ist, der auf dem Thron sitzt und regiert, nicht nur unsere kleine Erde, sondern das ganze Weltall, dass dieser große Gott an meiner Seite ist, auf meiner Seite ist, dessen Erbe ich sein darf, Gottes Kind. Ich kann ihm in die Arme springen, mich fallen lassen bei ihm. Und mehr Sicherheit braucht man wirklich nicht. Und deswegen kann David auch bekennen, bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit, denn du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen und mich nicht der Verwesung preisgeben. Ich gehöre ja zu dir. Auch nach meinem Tod wird mein Leben weitergehen. Das ist des Vaters Zusage. Und dann kommt einem eine unbändige Freude ins Herz. Kinder lachen wie am Strand ertönt. Und der Psalmdichter jubelt auch. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Alles in mir bricht in Jubel aus. Und das mündet drittens dann in den Lobpreis. Schon David, Vers 7, ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Als ich Gott, als ich Jesus immer besser kennenlernte, führte das zum Lobpreis und umgekehrt hat der Lobpreis auch immer mehr dazu geführt, dass ich Gott und Jesus besser kennengelernt habe. Wohin das führen kann, zeigt ein Beispiel, was so gar nicht im Mainstream ist, den uns die Medien heute immer vermitteln wollen. Die Sehnsucht nach mehr, mit H, führte einige junge Leute ins Gebet. Und sie wollten Gott immer mehr loben und anbeten, taten es schließlich rund um die Uhr, Tag und Nacht, 24/7, wie man heute sagt. Und daraus ist das Gebetshaus Augsburg entstanden, wo rund um die Uhr seit mittlerweile 10 Jahre ununterbrochen gebetet wird. Und dieses Beispiel hat in ganz Europa zur Gründung von Gebetshäusern geführt. Eine junge Bewegung, die aber immer wieder daran erinnert, dass es ja an manchen Orten auch seit über 1000 Jahren nie verstummendes Gebet gibt, in den Klöstern nämlich. Es gab vor einiger Zeit einen Fernsehfilm, ich glaube es war ein Tatort, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich erinnere mich, dass in der Zeitung ein Interview mit der Produzentin war und die erzählte, so sie wussten gar nicht, was sie in dem Kloster, das spielte in einem echten Kloster in Bayern, erwarten würde. Und die Produzentin erzählte, wie sie ganz erstaunt war, dass die Nonnen dort eben keine vielleicht frommen Spinner, wie man denken könnte, sind, sondern total welterfahrene, weltzugewandte Menschen. Und das kann ich aus meiner eigenen Familie auch bestätigen. Meine Tante ist Diakonisse in Hamburg, ein Beruf bzw. eine Berufung, die auch auf der roten Liste des Aussterbens liegt. Und ich durfte mal über mehrere Jahre ganz regelmäßig immer dort zu Gast sein. Und ich muss sagen, die Gespräche am Frühstückstisch, die waren so interessant mit diesen damals noch 5 hochbetagten Diakonissen. Die wussten über alles in Hamburg Bescheid, was da so in der Politik abging. Die kannten jeden Film im Kino. Eine ist noch mit 80 den Jakobsweg in Spanien, den ganzen, gelaufen. Und die hatten alle in ihrer Jugend ihr Leben Gott verschrieben, hatten sozusagen Jesus geheiratet und waren ihr ganzes langes Leben für Kinder, Jugendliche, Behinderte, alte Menschen da. Und jetzt sind nur noch 2 von diesen alten Diakonissen übrig, darunter meine fast 100-jährige Tante. Und die würde nie auf die Idee kommen, dass sie irgendwas im Leben verpasst hätte. Nein, sie hat ein sehr erfülltes Leben gehabt. Und das ist auch für sie immer wieder Grund zum Lobpreis, der natürlich ganz anders klingt als bei modernen Lobpreis- und Anbetungsliedern, der aber das ausdrückt, womit das, was ich vorhin vorgelesen habe, endet. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Luther übersetzt den Schluss dieses Verses mit: Vor dir ist Freude, die Fülle und Wonne, zu deiner Rechten ewiglich. Fülle und Wonne sind altmodische Begriffe, die wir heute nicht mehr so unbedingt benutzen. Das Streben nach Glück, wie es die Hoffnung für alle übersetzt, ist uns da näher. Doch diese Begriffe korrespondieren, so sehe ich das, ganz eng mit dieser Sehnsucht nach mehr. Und deswegen bin ich mal mutig und lese euch noch ein Zitat vor von Charles Haddon Spurgeon, der im 19. Jahrhundert lebte, in seiner Auslegung zu Vers 11 vor. Nachdem er vom Tod auferstanden war, fuhr Jesus zur Herrlichkeit auf, um in der steten Nähe Gottes zu wohnen, wo Freude in höchster Fülle ist für immer. Die Voraussicht dessen hat ihn seiner köstlichen, aber leidvollen Arbeit fortwärts getrieben. Seine Erwählten zu ewiger Seligkeit zu bringen, war der hohe Ehrgeiz, der ihn beseelte und durch ein Meer von Blut hindurchzuschreiten ermutigte. Ja, o Gott, wenn die Lust der Weltmenschen für immer vergangen ist, dann dürfen wir mit Jesus ewig wohnen zu deiner Rechten, wo liebliches Wesen ewiglich ist. Und unterdessen haben wir ein Handgeld, in dem wir hienieden deine Liebe schmecken. Spurgeon zitiert dann eine Zusammenfassung von John Trapp, gestorben 1669. In diesen Worten ist alles gesagt, was gesagt werden kann. Aber Worte sind zu schwach, unser ewiges Erbe zu schildern. Es ist köstlich, Freude und Glückseligkeit, reich, eine Fülle, ein Strom, aus dem die Seligen trinken ohne Unterlass oder Überdruss. Gesichert zu Gottes Rechten, der stärker ist als alle und aus dessen Hand uns niemand reißen kann, beständig, denn es ist ewig. Des Himmels Freuden sind unermesslich, ungemischt, unendlich. Zitat Ende. Jesus selbst hatte die Sehnsucht, den Willen des Vaters zu erfüllen, daher ging er ans Kreuz, um dich und mich zu retten. Und daher klingt schon dieser ganze Psalm, der ja weit vor Jesus geschrieben ist, wie im Himmel. Fülle, Glück, Freude. Und damit komme ich zu einem bisschen anderen Aspekt. Wir sind ja noch auf der Erde und ehrlicherweise muss man sagen, dass da nicht immer alles schick ist. Das hat Gott auch nicht versprochen. Er hat ganz am Anfang der Bibel, nach der Vertreibung aus dem Paradies gesagt, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und Staub wirst du wieder, zu Staub kehrst du zurück. 1. Mose 3, Vers 19. Es gibt auch am Meer nicht nur die schönen Sommertage. Normal sind wahrscheinlich Tage wie heute, grauer Himmel, die See ist aufgewühlt, die Wellen peitschen an den Strand, der eisige Wind weht uns um die Nase und wirft uns manchmal auch um. So ist unser Leben und manchmal sind wir auch selber dieser Sturm. Aber wenn ich auf mein Leben zurückblicke, kann ich glücklich bekennen, dass Jesus immer da war. An den schönen Sonntagen, da ist es leicht am Strand Psalm 104 zu beten und Gott zu loben. Aber am meisten habe ich seine Nähe gespürt in den schlechten Zeiten des Lebens. Die haben mich vorangebracht, die haben mich auch in seine Nähe gebracht, weil ich spätestens im Nachhinein gemerkt habe, dass er immer da war und mich zu sich gezogen hat. Das Leben ist ein Prozess, das wusste auch Paulus schon, der das Ziel auch nicht erreicht hatte, wie er in Philipper 3, Vers 12 schreibt. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Auch unsere Vorbilder im Glauben, wie Paulus oder die Herrnhuter Brüder, von denen ich erzählte, haben Mühe und Zwietracht gekannt. Die Herrnhuter zum Beispiel, als sie endlich in Herrnhut angekommen waren, haben sich erstmal kräftig zerstritten und haben dann irgendwann Abendmahl gefeiert und das war vor 300 Jahren der Beginn der Herrnhuter Brüdergemeinde. Erst dann waren sie frei, sich die Mission aufs Herz legen zu lassen. Unsere Vorstellung ist da manchmal ein bisschen anders und außerhalb dieser Räume noch viel mehr. Die Vorstellung vom Leben, Hauptsache gesund, Hauptsache es läuft alles glatt. Nein, auch mit einem von Gott erfüllten Leben läuft nicht immer alles glatt. Im vergangenen Jahr mussten wir Abschied nehmen von meiner Mutter. Die hatte auch eine schwere Kindheit und Jugend. Sie wuchs in Ostpreußen auf als Kind einfacher Landarbeiter, musste da schon ganz früh auf dem Feld mithelfen. Und als dann 1945 die Russen kamen, die Flucht scheiterte, da war sie als 12-Jährige plötzlich für ihre 5 kleineren Geschwister verantwortlich, weil ihr Vater war weg mit dem Volkssturm. Ihr Bruder und ihre Mutter sind von den Russen verschleppt worden. Und aus heutiger Sicht kann man das immer sehen, dass ihr Kindheit und Jugend gestohlen worden sind. Aber das hat sie stark gemacht letztendlich. Und sie konnte immer sagen und von ihrem Glauben erzählen, so wie Paulus das von Jesus hörte: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das Glaubensleben ist nicht eintönig. Das ist wie so eine altmodische Seefahrt ohne GPS. Dafür aber mit ungeahnten und atemberaubenden Abenteuern manchmal, mit Sturm und hohen Wellen, aber auch mit schönen Sonnenuntergängen, bis wir das Ziel erreichen. Wir müssen offen sein für das, was Jesus uns geben will. Statt des allgemein propagierten höher, weiter, schneller, gibt er uns das tiefer, breiter, länger, höher des Glaubens. Immer mehr von dir, heißt es in einem Lied, das wir gleich singen werden, immer mehr in die Nähe von Jesus kommen, immer tiefer in den Glauben kommen, immer höher dem Himmel entgegen. Das sollte uns seine Liebe wert sein. Er hat selbst zu seinen Jüngern gesagt: Ihr aber seht mich, denn ich lebe, und ihr sollt auch leben. Und das sagt er auch zu uns. Bei ihm, bei Jesus ist die Fülle. Dort sind Brot und Wasser des Lebens. Du darfst und solltest anspruchsvoll sein an das, was das Leben für dich bereithält. Aber es genügen auch einfach nur Brot und Wasser des Lebens. Jesus gibt dir das, was du wirklich brauchst. Er spricht in deine Seele. Er ist in deiner Nähe und geht mit dir, egal wo du hingehst, jeden Weg. Und das Wichtigste und für mich immer Unbegreifliche, er macht das auch über den Tod hinaus. Und da kommen wir wieder zurück zu dieser Sehnsucht. Bereits im Prediger Kohelet 3, Vers 11 steht: Er, Gott, hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Das ist der Anfang unserer Sehnsucht nach mehr. Und das, was Gott begonnen hat, das hat Jesus ganz praktisch dann auch fortgesetzt. Er ist uns vorausgegangen und bereitet alles für dich und mich vor. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, sagt er. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Johannes 14, Vers 2. Er bereitet dir und mir eine Wohnung im Himmel. Und ich bin total gespannt, wie es da wohl aussieht. Den Weg mit Jesus zu gehen, das stillt unsere Sehnsucht nach mehr mit H, immer auf Kurs in die Ewigkeit. Und deshalb möchte ich mit euch bzw. für euch zum Abschluss mit den Worten von Paulus beten, die in Epheser 3, Vers 14 bis 21 niedergeschrieben sind. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, vor dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten und verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.